Und was zitiert der Gro wieder? Der Gro zitiert seinen alten Matheprofessor, der da immer gesagt hat, bitte beruhigen Sie sich. Bitte beruhigen Sie sich jetzt. So, okay. Datenstrukturen für Sequenzen. Ich mache es mal ein bisschen lauschiger. So, okay, gut. Ja, was haben wir heute Morgen gesehen? Heute Morgen, wie gesagt, haben wir gesehen, was ist ein Algorithmus, was ist kein Algorithmus. Und wir haben gesehen, was ist eine Datenstruktur und was ist ein abstrakter Datentyp. Ja? Und wie gesagt, eine Datenstruktur war eine geeignete Anordnung von Daten im Hinblick auf eine effiziente Verarbeitung. Ja? Aber Datenstruktur und abstrakter Datentyp hängen natürlich sehr eng zusammen. Also ich kann Datenstrukturen hernehmen, um abstrakte Datentypen zu implementieren. Ja? Und eine Datenstruktur zusammen mit den Operationen darauf kann auch wieder einen abstrakten Datentyp bilden. Ja? Also Stack zum Beispiel ist ein abstrakter Datentyp. Die Menge aller möglichen Realisierungen von Stapeln plus die beiden Operationen. Hallo, der Onkel ist schon dran. Das Programm hat schon angefangen. Das Sandmännchen ist da. Also ein Stack ist halt zum Beispiel die Menge aller Ausprägungen von Stapeln plus die beiden Operationen Pop und Push. Man kann aber auch sagen, diese stapelartige Anordnung von Daten ist eine Datenstruktur. Ja? Also oberes Ende zum Einfügen und Rausnehmen. Ja? Eine ganz simple andere Datenstruktur ist, die so ähnlich ist wie ein Stack, ist halt eine Schlange, eine Warteschlange, so ähnlich wie an der Supermarktkasse. Charakteristikum ist, die hat halt zwei Enden. Eins, wo bedient wird und eins, wo sich Leute anstellen. Ja? Und an beiden Enden gibt's halt Verkehr. Ja, die kann halt entsprechend wachsen und auch genau wie der Stapel auch. Und das ist halt zum Beispiel jetzt eine andere Datenstruktur. Und wir werden für beide Datenstrukturen noch Verwendungen finden. Ja? Das heißt also, die Begriffe abstrakter Datentyp und Datenstruktur sind zwar nicht deckungsgleich, sind aber sehr eng miteinander verwoben auf die beschriebene Weise. Das sollte man sich vielleicht nochmal klar machen. Und sich auch nochmal klar machen, dass letztendlich diese ganzen Modellierungsarten, die wir kennengelernt haben, ja, also zum Beispiel Entity-Relationship-Modellierungen oder Modellierungen mithilfe von Klassen in Java oder jetzt hier abstrakte Datentypen oder Datenstrukturen, das sind alles letztendlich Dinge, die den gleichen grundsätzlichen Überlegungen folgen. Ja. Also man zeichnet gewisse Mengen aus von Objekten und definiert Operationen darauf. Also das ist im Grunde genommen immer sehr, sehr ähnlich. Und diese Strukturen, ja, die stehen halt dann in vielerlei Beziehung zueinander. Also bei den Entity-Relationship-Diagrammen haben wir explizit die Relations gehabt. Bei den Klassendiagrammen haben wir zum Beispiel Vererbung gehabt. Ja. Und es gibt natürlich auch Datenstrukturen, die Spezialisierung von anderen Datenstrukturen sind. Ja. Also das ist in der Informatik absolut gang und gäbe. Ein weiteres Beispiel, was ich Ihnen geben kann für so eine verbundene Struktur, wäre zum Beispiel eine Ontologie. Ja? Das spielt zum Beispiel eine Rolle im Semantic Web. Ja? Wenn Sie zum Beispiel einen Search Engine bauen wollen, ja? Dann wissen Sie ja, es gibt in der Sprache jede Menge Ambiguitäten. Also zum Beispiel Jaguar kann halt das Auto meinen oder die Katze. Oder was noch? Keiner eine Idee, dritte Bedeutung. Es gibt keine Gitarristen mehr unter Ihnen, ich sehe das schon. Der Bezug der Jugend zur Musik ist anders als früher. Ja? Also es gibt auch noch eine E-Gitarre, die so heißt. Ja? Und wenn ich mir also Gedanken machen will, zum Beispiel über Wissenskodierung. Sie erinnern sich an mein Beispiel von heute Morgen. Das ganze Genom und Proteom oder wie das Ding heißt in der Zelle und die ganzen Interaktionen. Ja? Da gibt es ja verschiedene Objekte. Ja? Und diese Objekte, wie zum Beispiel beim Suchen eben Katzen, Autos, Proteine, Zellabschnitte, was auch immer. Ja. Diese Objekte kann man in konzeptuelle Hierarchien abbilden, wo dann zum Beispiel ein Ding das Allgemeinstmögliche ist Die nächste Unterteilung ist zum Beispiel belebtes Ding, unbelebtes Ding. Und bei belebtem Ding können Sie dann halt irgendwann über Säugetier, Affe, landen Sie dann beim Homo sapiens. Ja? Und den Homo sapiens können Sie wieder unterteilen in Männlein, Weiblein, was auch immer. Ja? Und wenn sich Leute auf so eine Konzeptualisierung einigen, wenn die also breit unter vielen geteilt wird, ja, dann spricht man von einer Ontologie. Und das ist letzten Endes was, was unser aller Zusammenleben implizit natürlich auch mitträgt. Denn wir leben davon, dass wir uns auf Wahrheiten einigen. Ja, und das ist in der Wissenschaft eben eine ganz wichtige Sache. So, das heißt, wir starten jetzt weiter in unsere Journey Richtung Algorithmen und Datenstrukturen. Sie haben es schon gelesen, Datenstrukturen für Sequenzen. Was ist eine Datenstruktur für Sequenzen, die wir schon kennengelernt haben? Tipp, auch Unsinn reinschreien erlaubt. Arrays, ja, exzellent, eine Nachmittagsantwort. Arrays, ja. Arrays sind Datenstrukturen für Sequenzen, sehr einfache. Wir werden heute noch ein paar neue kennenlernen. Ja? Was ist eine Sequenz? Eine Sequenz ist einfach eine linear angeordnete Struktur von Elementen. Bumm, nicht mehr und nicht weniger. Es gibt also ein Vorher und Nachher von jedem Element. Ein Baum zum Beispiel, habe ich schon öfter angemalt, oder ja eben so ein Vererbungsbaum von Klassen ist zum Beispiel typischerweise nicht linear angeordnet. Ja? Man kann ihn auf eine lineare Anordnung abbilden, aber per se ist er erstmal eben nicht linear. Ja? Es gibt auch, Sie lesen es schon, natürlich Strukturen, die keine Ordnung, keine intrinsische Ordnung haben. Ja, also wir werden zum Beispiel noch Hash-Tabellen kennenlernen, ja, hat nichts mit der gleichnamigen Droge zu tun und das hat überhaupt keine Ordnung. Was für Operationen haben wir denn ganz allgemein auf solchen Sequenzen? Erste Operation, wenn es eine lineare Ordnung gibt, dann kann ich auch auf das ite Element zugreifen. Das heißt, ich habe so einen Operator, der, wie zum Beispiel in Java mit den eckigen Klammern, einfach mir von einer Sequenz das ite Element gibt. Und wie jede dieser Operationen, die wir auch in Java schon kennengelernt haben, gibt es solche, die die Welt unverändert lässt. Das sind eigentlich die, die wir im Prinzip bevorzugen, weil die sehr lokal sind und keine Seiteneffekte haben. Es gibt aber auch Dinge, zum Beispiel vorhin, jetzt hier wurde ich gefragt, was ist nochmal I++? I++ ist ein Ausdruck, der hat einen bestimmten Wert, aber der hat auch den Seiteneffekt oder den Haupteffekt, I um 1 zu erhöhen. Ja, also man kann nicht immer auskommen ohne Seiteneffekte. Und so ein typischer Seiteneffekt beladener Operator, der Gro nimmt mal wieder seinen Laserpointer, ist zum Beispiel, setze das ite Element auf den Inhalt E. Ja, wobei E eine Referenz auf irgendein Objekt E sein kann oder ein primitiver Wert, eine Zahl, irgendwas. Irgendwas, was ich in meine Sequenz speichern will. Und es ist klar, es gibt bei dieser Sache keinen Rückgabewert oder ich muss zumindest keinen machen, aber ich setze halt einfach das ite Element von dem Wert EI auf den Wert E, was auch immer diese Werte sein mögen. Ja? Ich kann ans Ende was einfügen, ich kann das Ende löschen und ich kann mir ausgeben lassen, wie groß die Sequenz ist, wie viele Elemente da drin gespeichert sind. Ja? Und wir werden sehen, obwohl es eigentlich relativ trivial zu sein scheint, ich kann ja bei jedem Array, wir wissen, ein Array in Java ist ein Referenztyp, Objekt sozusagen, und ich kann mir natürlich als Field, als Attribute das aktuelle N speichern. Und halt bei Popback wird halt das N auch noch um 1 erniedrigt. Ist ja relativ simpel. Es ist aber nicht bei allen Implementierungen von Sequenzen so einfach. Ja? Gut. Also, erste und simpelste Realisation ist das statische Array. Und das kennen wir in Java ja schon. Wir definieren es wie oben in den zwei Beispielen. Für primitive Typen int, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu oder boolean, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. dann den Variablennamen oder den Referenznamen und dann mit new einfach die Erzeugung. Ja? Und was new in dem Fall ja macht, ist nur diese Reihung von Kästchen hinstellen, aber die Kästchen sind erstmal prinzipiell mit nichts gefüllt. Ja? Bei einem Integer-Array wissen wir aus der einen Aufgabe, Java ist so nett und füllt es schon mit Nullen für uns, aber da können wir uns eigentlich prinzipiell nicht drauf verlassen. Ja? Also mit anderen Worten, wenn Sie halt irgendwie eine IKEA-Kiste kaufen, ja, da IKEA ist so nett, da schon Luft reinzutun, ja, aber Sie können sich nicht drauf verlassen. Kann auch sein, dass irgendwie ein Snirk-Snark-Löffel dann irgendwie da drin ist. Wir wissen es nicht. Ja? Gut, und der Vorteil ist natürlich klar, wir haben einen direkten Zugriff auf die Objekte über den Index. Und es gibt aber natürlich, und es ist zum Beispiel auch homogen im Speicher. Das ist deswegen interessant, weil ich ja, wie gesagt, wir erinnern uns, wie sieht so ein Array im Speicher aus? Wenn es 20 Elemente hat, sind es einfach 20 Kästchen untereinander, die halt einfach dafür reserviert werden, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist wiederum cool, weil Sie erinnern sich an die Speicherhierarchie, die ich mal an die Tafel gemalt habe. In Wahrheit gibt es ja diesen abstrakten großen Speicher gar nicht, sondern manchmal muss das Betriebssystem ja hingehen und Teile des Speichers auf die Festplatte auslagern oder Dinge von der Festplatte wieder in den Speicher einlagern. Und das geht ja seitenweise. Und wenn jetzt so ein Array über ganz wirr über den Speicher verteilt wäre, dann muss man beim Zugriff ständig da irgendwie mit diesen Blöcken mit diesen Seiten rummachen. Deswegen ist es gut, wenn Dinge homogen im Speicher sind. Nachteil ist, ist klar, einfügen ist ziemlich schwierig. Ja? Weil wenn das Ding 100 Elemente hat und da steht überall irgendwas drin, ja, dann, ja, wie füge ich denn da überhaupt ein? Dann muss ich ja eigentlich das Array größer machen. Ja? Und selbst wenn ich gleich, selbst wenn ich von den 100 möglichen Stellen nur an 53 was Sinnvolles hingeschrieben habe und ich an der 29. Stelle was einfügen will, na gut, dann muss ich alle anderen um eins nach rechts verschieben. Das ist schon ein ziemlicher Aufwand. Ja? Also wenn Sie in das 15. Kästchen was anderes reintun wollen, einfügen wollen, dann müssen Sie alle anderen, die hier halt sind, müssen Sie halt um eins nach rechts packen und haben dann erst eins frei. Ja. Das hat überhaupt, das ist rein didaktisches Beispiel. Also Sie können statt 20 auch 54 hinschreiben. Ist eigentlich wurscht. Ja. Gut. Das heißt, einfügen und löschen sind schwierig. Ja. Und erweitern ist erstmal so, wie wir es hier deklariert haben, gar nicht möglich. Ja. Weil das erste Array zum Beispiel, SumIntArray, das hat halt 120 Plätze. Wenn ich 121 brauche, bleibt mir nichts anderes übrig, als ein neues Array zu definieren, was größer ist und die alten Dinger da rein zu kopieren.
Aber kann man dann nicht auch eine Liste nehmen, die automatisch länger wird, wenn...
Die Frage hier war sehr klug, kann man nicht automatisch eine Liste nehmen, die automatisch größer wird? Die Antwort selbstverständlich. Das Ding nennt sich dynamisches Array. Ist aber eine andere Art von Datenstrukturen. Wir werden die Schwierigkeiten sehen, die damit verbunden sind. Also die Klasse Vector von letztem Mal, die Hanna Ihnen gezeigt hat, das ist zum Beispiel so ein dynamisches Array. Da können Sie nämlich so viel reinpacken, wie Sie wollen. Ja? Gut. Und ja, was ist eine typische Anwendung für solche Arrays? Steht schon da, haben wir auch schon mit geübt. Lineare Algebra. Also typischerweise, wenn man in einem 20-dimensionalen Vektorraum operiert, dann weiß ich, die Dimension ist 20. Die ist auch immer 20 und dann sind meine Matrizen sind halt 20 mal 20 und meine Tensoren 20 mal 20 mal 20 und es bleibt halt so. Dementsprechend, wenn ich das vorher weiß, dann kann ich durchaus Arrays machen, die sind halt effizient, weil ich weiß genau, wie ich die Dinge handhaben muss. Ja? Und die Operationen, die wir hier abstrakt definiert haben, die stellen sich in Java natürlich so dar, wie ich es jetzt hier hingeschrieben habe. Ja? Das heißt, ich müsste allerdings, wenn ich jetzt zum Beispiel das ite-Element auf e setzen will, ja, dann ist es ja hier eine Sache, die einfach das ite-Element überschreibt. Das ist kein Einfügen. Ja? Das kann ich so machen, aber ich müsste mir natürlich zumindest merken, was der letzte sinnvoll befüllte Index ist. Wenn ich sage, ich fülle das Array nur bis zu einer gewissen Füllhöhe auf, ja? Und dann müsste ich zum Beispiel, wenn ich ans Ende was einfüge, müsste ich den letzten gefüllten Index um 1 erhöhen und da dann mein neues Element hinschreiben. Ja? Das nimmt aber immer an, dass das Array meinetwegen 120 lang ist, dass ich aber erst 64 oder 12 oder wie viel Sachen vernünftig da reingeschrieben habe. Ja? Wenn ich von den 120 Slots bereits 120 belegt habe, ja, dann ist Ende mit Pushback, dann geht nichts mehr. Dann lautet die Ausgabe, nee, sorry, es gibt kein 121. Pech gehabt. Ja? Und das wäre jetzt also eine sehr krude, im Grunde genommen nicht wahnsinnig sinnvolle Implementierung dieser ganzen Sequenzgeschichten. Ja, Sie sehen schon, das passt nicht so wahnsinnig doll zusammen. Deswegen macht man genau das, was Sie gefordert haben. Man macht ein dynamisches Array. Und das ist ein Array, was sowohl größer werden kann, als auch schrumpfen kann. Ja? Und das ist in Java beispielsweise hier mit dieser Generics-Klasse Vector implementiert. Ja? Also Generics, Sie erinnern sich, ist die Idee, dass ich eine Klasse mit anderen Klassen parametrisiere. Das heißt, ich sage, was da in den Kästchen drin ist. Ja? Sie werden sagen, naja, Moment mal, was in den Kästchen drin ist, das sage ich doch hier auch. Ja? Bicycles, nämlich 20 Stück. Ja, bei Arrays sind ja automatisch typisiert, elementweise. Ja? Oben herrscht noch Disagreement. Bei Vector, das ist aber eine ganz allgemeine Klasse. Da kann man Fahrräder reinpacken, Bruttosozialprodukte, Orang-Utans, Schiffe, alles Mögliche. Ja? Wenn ich Vector in den alten Zeiten von Java, bevor es Generics gab, wie habe ich denn da überhaupt auf die Elemente zugegriffen? Ich konnte das, siehe Beispiel von Hanna letzte Woche, konnte zum Beispiel sagen, Bicycle B ergibt sich aus Vector an der Position 17. Ja? Das große Problem war aber, dass das nicht funktioniert, weil die alte unparametrisierte Version von Vector, da konnte ich ja alles reinspeichern, wie gesagt. Was hat die zurückgegeben im allgemeinsten Falle? Ein Object, ja? Weil wenn ich alles reinspeichern kann, dann kann ich von der ganzen Klassenhierarchie ja überhaupt nicht wissen, was da genau drin ist. Also muss ich den kleinsten gemeinsamen Nenner aller Objekte nehmen und das ist genau das, was in der Klasse Object realisiert ist. Das ist die Wurzel des Vererbungsbaums. Das heißt, ich bekam, auch wenn da nur Fahrräder drin waren, kriege ich von Vector erstmal nur eine Referenz auf ein Object und musste dann mit einem Typecast explizit das Object, was eigentlich ein Fahrrad war, Polymorphie, wieder als Fahrrad zurückdeklarieren. Das war also so ein bisschen umständlich. Und heutzutage, wenn ich jetzt den Vektor direkt mit Bicycle parametrisiere und dann sage Vektor get element at oder element at 15, dann kriege ich auch wirklich eine korrekt typisierte Fahrradreferenz zurück. Ja? So, jetzt, wie macht man das dynamische Array? Sie haben es sicher schon gelesen. Immer wenn das Array zu klein ist, das heißt, ich brauche mehr Platz. Ja, was mache ich? Ich muss ein neues Array generieren, was größer ist und die Elemente des alten Arrays reinkopieren. Jetzt ist die interessante Frage, um wie viel größer soll das sein? Jetzt kann natürlich die Hausfrau oder der Hausmann sagen, ja, oder wie steht es immer im Prospekt von Rolls-Royce? Wie viel PS hat ein Rolls-Royce? Genügend. Ja? Das ist halt so eine Geschichte, da können Sie auch sagen, ja, mach's halt so groß, mach's halt 15 mal so groß, mir doch scheißegal. Nein, ist Ihnen nicht scheißegal, weil dann clustern Sie ja den ganzen Speicher zu. Das heißt, wir müssen intelligent operieren. Und intelligent operieren heißt hier, generiere ein neues Array doppelter Größe und kopiere das alte rein. Ja? Jetzt gibt es aber bei dem ganzen Ding auch den Fall, dass das Array zu groß wird. Das heißt, Sie haben es pessimistisch angelegt und haben gesagt, ja, dann nehmen wir mal ordentlich. Ja, zum Beispiel dieser Hörsaal ist ja viel zu groß, weil man gedacht hat, zum Gro, so ein super Typ, da kommen alle. In Wahrheit kommen nur die Treuen, vielen Dank. Und ja, der hätte auch ein kleinerer gereicht. Ja, was macht man, wenn jetzt hier nur 10 Hanseln sitzen würden? Ja, da gehen wir halt in den Seminarraum. Das heißt, in dem Fall generieren wir ein neues Array der halben Größe und kopieren das alte Array rein. Was ist die Threshold? Die Threshold ist, dass der letzte Index, der befüllt ist, last index not null, kleiner n Viertel ist. Das heißt, unsere Grenze, wann sagen wir, der Laden ist unterbesetzt? Naja, wenn weniger als ein Viertel der Elemente sinnvoll beschrieben sind. Okay? Dann mache ich die Halbierung, dann habe ich ja immer noch genügend Platz. Jetzt, was ist der Sinn und Zweck dieser Geschichte, kommt auf der nächsten Folie. Der Sinn und Zweck ist, dass ich diese Umkopierereien nicht jedes Mal machen muss. Weil eine doofe Strategie ist, wenn ich einen Platz mehr brauche, einfach ein Array nehmen, was um einen Platz größer ist, den ganzen Kram reinpacken. Ja, da habe ich ja beim nächsten Mal gleich wieder Ärger. Ja? Zu groß darf ich es aber auch nicht machen, weil ich zu viel Platz verschwende. Also zeigt sich, dass im Mittel diese Verdopplung und Halbierung des die intelligente Verfahren ist. Ja? Und beide Fälle wollen wir mit dem Bezeichner reallocate versehen. Das ist also, immer wenn wir von reallocate reden, meinen wir, dass wir diesen Platz neu kalkulieren und diese Kopiererei machen. Ja? Wie wird es jetzt in Vector intern realisiert? Ungefähr. Ja, also die eigentliche Implementierung ist vielleicht noch ein bisschen ausgefallener. Ja. Zum Beispiel dieses Pushback, also füge ans Ende der Sequenz was ein, und zwar irgendeinen Elementtyp E, das ist hier dieser parametrisierte Typ, also Bicycle, Dampfer, was auch immer. Ja. Und da sage ich mir einfach, wenn das letzte gefüllte Element n ist, dann muss ich diese Reallocate-Methode anstoßen, und zwar so, dass ich hinterher ein doppelt so großes Array habe. Wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir gar nicht in den if-Zweig und dann nehme ich einfach meine letzte Stelle, die noch nicht sinnvoll gefüllt ist, und setze da das entsprechende Objekt oder die Referenz auf e, ja? Und erhöhe diesen letzten gefüllten Index um 1. Ja? Popback ist im Grunde genommen recht ähnlich, nur da muss ich natürlich nicht prüfen, ob das Array hinterher nicht größer ist. Wenn ich was lösche, kann es ja nicht größer sein, sondern da ist die Überprüfung lediglich, bin ich schon kleiner als n Viertel, dann mache ich ein Reallocate auf die Hälfte und bin dann fertig. Ja? Das heißt, das ist so ungefähr, wie es in Vector realisiert ist. Und Reallocate selber, na, das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Hier deklariere ich und initialisiere ich das neue Array und mit dieser Vorschleife kopiere ich alles aus dem alten Array ins neue Array. Das ist genau der Vorgang dieses Reallokierens. Und dann setze ich Internal Array, also meine Referenz auf meine Array-Realisierung innen drin in dem Vektording auf mein neues Array. Ja? Wer findet das mystisch? Mal abgesehen davon, ist es Nachmittag, Freibierfest, manche sind schon selig weggepennt. Das ist immer ganz süß. Ich finde immer, Studierende haben ganz interessante Schlafhaltungen. Ja? Also ich habe eine Vorlesung mittwochs morgens um 8. Ja? Und ich schwöre Ihnen, da kommt jedes Mal ein Studi, der setzt sich rein und ist jedes Mal nach einer Minute eingeschlafen und er schläft immer bis zum Ende. Er kommt, setzt sich hin.
Der Arme kommt wahrscheinlich im Wohnheim und kann nicht ausschlafen.
Das ist denkbar. Er muss meine sonore Langweilerstimme nutzen. Ja. Vielleicht hat er auch Schlafprobleme und sein Therapeut hat ihm gesagt, na, dann gehen Sie mal zum Gro. Ich habe da gehört, Da kann man gut schlafen, ja. Aber jetzt mal im Ernst, abgesehen von Nachmittag und so, wer findet das schwierig? Wer erkennt keinen Sinn in dieser Diskussion? Das ist vielleicht eine etwas subtilere Frage. Okay, gut, beruhigt. Okay, gut. So, jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wenn wir nochmal zurückgehen, hierhin. Da war das, wenn wir die Sache mit statischen Arrays realisiert haben, ja, ist jetzt die Frage, was haben die einzelnen Operationen für Komplexitäten? Wir haben ja über Zeitkomplexität von Algorithmen gesprochen. Sie können aber selbstverständlich dieselbe Begriffsbildung auch auf die Implementierung anwenden. Also wie viele Schritte braucht die Implementierung dieser abstrakten Operation? Ja? Und sie braucht wie viele Schritte? Na, konstant viele, weil sie ja über den Indexoperator direkt auf die Dinge zugreifen können. Mit einem statischen Array. So. Mit einem dynamischen Array stellen wir erstmal fest, was ist die Worst-Case-Zeitkomplexität von Reallocate? Warum ist das Theta von n? Kann es irgendeiner erklären? Theta, nochmal zur Erklärung, war O von n geschnitten mit Omega von n und bedeutet, diese Funktion wächst genauso schnell wie n. Ja, von Konstanten abgesehen. Warum hat Reallocate eine Worst-Case-Zeitkomplexität von n? Guess? Keine Ahnung? Irgendeiner eine Ahnung? Bitte sehr.
Vielleicht, dass wenn mein n einfach doppelt so groß geworden ist, dann ist mein Array wieder voll und dann muss ich das auch wieder verdoppeln.
Ja, das ist im Prinzip eine clevere Antwort nur auf die nächste Frage, die ich gestellt hätte. Deswegen würde ich sie noch zurückstellen. Aber es steckt viel Wahres in der Antwort. Ja? Also der Grund ist einfach der, wenn ich n Elemente habe in meinem alten Array, ja, und ich mache ein Reallocate, das heißt, ich allokiere ein doppelt so großes Array, muss dann aber natürlich die ganzen alten Sachen Schritt für Schritt in das neue reinkopieren. Das heißt, wie viele Schritte hat denn diese Methode? Na, wir können ja mal zählen. 1, 2, und jetzt, ja, 3. Aber was ist jetzt hier mit der Schleife? Naja, wie viele Schritte hat diese Schleife? Naja, gerade n. Ja? Also die Schleife nudelt ja n mal durch, sozusagen. Okay? Und das ist auch relativ sozusagen die Kunst, vorherzusagen, wie viele Schritte jetzt so ein Ding haben wird, weil man weiß ja noch nicht, wo der Kontrollfluss hingeht. Hier in dem Fall ist es einfach, die Vorschleife wird einfach n-mal durchgenudelt. Und dieser ganze Kleinscheiß hier, ja, diese Anweisung und diese zwei Anweisungen, das sind ja alles additive Konstanten, ja, die in dieser Definition hier, Sie erinnern sich an diese Definition, die in dieser Definition hier irgendwann wegfallen, weil uns die Sache nur für große n interessiert. Das heißt, Telefon, Bierfest, abgefahren. Naja gut, muss ich ein bisschen anschreien dagegen. Die also asymptotisch für n größer n0 eine Rolle spielt. Das heißt, diese Kleinschiss-Operationen, die interessieren nicht. Es interessiert auch nicht, wie viel schneller oder langsamer der Computer ist, weil ich ja noch diesen Faktor C habe. Ich schau mal, ob ich vielleicht eine Tür zumachen kann, obwohl es ja himmlische Klänge sind. Himmlisch. Da stehen sie alle, die jungen Menschen, mit ihren Posaunen wie die Engel. Gut. Aber die Ruhe ist doch noch himmlischer. Ja? Das heißt also, Reallocate hat eine Worst-Case-Time-Komplexität von Theta von n. Ja?
Bezieht sich jetzt das Reallocate nur auf ein normales Array oder auf ein Vektor?
Reallocate bezieht sich auf Vektor. In einem normalen Array kann ich das ja nicht so ohne weiteres machen.
Ja, aber warum muss ich dann alles nochmal kopieren und in ein neues einfügen? Warum kann ich nicht einfach hinten dran noch ein paar Felder?
Also die Frage, die ist im Prinzip ganz schlau. Warum muss ich, also sie ist sogar sehr schlau, ja. Warum kann ich nicht einfach im echten Leben, ja, nehmen wir mal an, wir haben jetzt so einen Setzkasten von IKEA mit 5 Feldern, ja? Und bei IKEA gibt es ja immer Ersatzteile, dann nehme ich einfach so ein Ersatzteil, klebe es dran und nach mir noch 3 Felder dran. Das geht bei IKEA, das geht bei Java halt nicht. Ja?
Und das ist ja umständlich.
Also ja, das ist umständlich, aber das geht auch aus folgendem Grunde nicht. Ich komme gleich auf Ihre Frage, weil Sie haben ja den Speicher vollgepackt mit allem möglichen Müll. Ja? Das heißt, in dem Möbelbild steht sozusagen dieser Setzkasten mit den Katzenfigürchen oder was auch immer Menschen da drin haben, der steht irgendwo und an der Seite stehen schon andere Dinger. Ja? Das heißt, Sie müssen eigentlich sagen, der Setzkasten ist zu klein, Tante Frieda hat mir neue Katzenfigürchen geschenkt, also her mit dem Ding, andere Sachen verschoben, Ding wegschmeißen, Katzenfigürchen neu einräumen. Ja? Oder für 4-Jährige habe ich jetzt gehört, Philipp-Pferde, kennt jemand von Ihnen Philipp-Pferde? Kriegt man sofort Augenkrebs, aber als 4-Jähriger muss man Philipp-Pferde haben. Ja. Googeln Sie es mal, Sie werden Ihren Kindern keine Philipp-Pferde kaufen wollen. Also nicht wirklich. Ja. So, da war noch eine Frage. Ja. Ich kann die Frau nicht verstehen. Also, die Frage war, warum schreibe ich in dieser Vorschleife i kleiner last filled index? Ja? Und die Idee ist ja, dass ich mehr Setzkästchen habe, als eigentlich gefüllt sind. Wenn ich immer am Anschlag operiere, habe ich den riesen Nachteil, dass wenn ich neue will, dann muss ich die Reallocate-Funktion ja immer wieder aufrufen. Das heißt, jedes Mal würde das Einfügen in einen Vektor mit 1000 Elementen 1000 Schritte dauern. Weil ich immer umkopieren muss. Das will ich aber nicht. Ja? Deswegen mache ich bei einem Vektor, reserviere ich mehr Platz, als ich eigentlich brauche. Ja? Denn dann kann Tante Frieda kommen oder was weiß ich, mein 4-jähriges Patenkind und kann ein neues Philipp-Pferd kaufen und es passt immer noch rein. Ja? Und das ist halt der Vorteil an dieser Denke. Ist ein bisschen subtil, ja. Also im Prinzip haben Sie völlig recht, aber algorithmisch formal sind es 2 unterschiedliche Strukturen. Deswegen ist also das N, was wir eigentlich meinen, das bis zum Last Filled Index. Ja? Weil das eigentliche Array ist ja im Normalfall doppelt so groß. Der Platz für die Figürchen. Sie sind noch nicht überzeugt? Okay, Zweifel, ja? Wir haben noch nicht definiert.
Ja, wir müssen noch erst definieren, dass n das Last-Filled-Index ist.
Also das ist vollkommen richtig. Wir müssen uns darauf einigen, was das n ist. N ist aber eine abstrakte Größe, die wir gesagt haben, für die Algorithmen ist es eine Problemgröße, also zum Beispiel die Zahl der zu sortierenden Zahlen. Ja? Und jetzt wenden wir ja das gleiche Instrumentarium, was wir auf Algorithmen entwickelt haben, für diese elementaren Methoden von diesen abstrakten Datentypen oder Datenstrukturen an. Ja? Und da ist das N in dem Fall, wenn ich Sequenzen betrachte, natürlich das, wie viele echte Elemente habe ich denn gerade in Verwaltung. Das ist das N. Und was hier der Fall ist, ist, dass unser Last-Filled-Index uns gerade dieses N angibt, weil ich ja mehr Platz in dem Setzkasten habe und ich fülle ihn von links auf mit Tante Friedas Katzenfigürchen. Ja? Und immer ein Katzenfigürchen mehr. Und die Nummer von dem Kästchen, wo das letzte Katzenfigürchen drin ist, das merke ich mir. Das ist Last Filled Index. Das ist mein N. Ja? Denn, um das nochmal klar zu machen, die nächste Sache, auf die ich raus will, ist natürlich, Reallocate ist ja nichts, was wir von außen anstoßen, sondern von außen stoßen wir ja einfach nur Pushback oder Popback zum Beispiel an. Und die interessante Frage, was ist denn jetzt die Komplexität von Pushback und Popback? Ja, bei statischen Arrays war es O und Theta von 1. Also konstant viel Zeitaufwand, worst case. Weil ich habe ja direkten Indexzugriff. Ja? Aber was ist jetzt hier? Reallocate braucht Endschritte, das wissen wir. Ich muss alle Katzenfigürchen umsetzen. Ja? Aber was ist mit Pushback und Popback? Sie haben es ja schon gelesen. Ja? Der Witz ist, im Mittel sollen die konstant viele Operationen brauchen. Und das ist halt so, also Tante Frieda kommt 10 Wochen lang zu Besuch. Ja? In Woche 1 ein neues Katzenfigürchen. Reicht der Platz? Ah ja, gut, reicht noch. Woche 2, Frieda kommt wieder, neues Katzenfigürchen. Reicht der Platz noch? Oh ja, reicht. Ja? Und bei jedem Mal Katzenfigürchen reinstellen, konstanter Aufwand. Sie müssen nur bis zum letzten befüllten Kästchen gehen und ins nächste das Katzenfigürchen reinmachen. Ja? Schlimm wird's nur nach der 10. Woche, sagen wir mal, wenn Sie entsprechend dann keinen Platz mehr haben, weil dann müssen Sie sagen, ei, Tante Frieda, ganz schön, wart mal, ich fahre gerade mal zu Ikea und kaufe einen doppelt so großen Setzkasten. Und dann müssen Sie halt alle Katzenfigürchen umräumen, den Setzkasten hinstellen und dann ist wieder gut. Ja? Das heißt, jedes 10. Mal entsteht Ihnen dieser Reallocate-Aufwand. Das heißt, im Mittel jedes Mal entsteht Ihnen statt entsteht Ihnen halt ein Aufwand von 2. Aber 2, 1, 15, das ist alles O von 1. Okay? Das heißt, amortisiert im Mittel sind dynamische Arrays auch nicht schlechter als statische Arrays. Ja? Wenn Sie aber ganz effizient programmieren wollen und nur vorher immer schon wissen, wie groß die Dimension Ihres Vektorraums ist oder so, dann macht es gar keinen Sinn, Vektor zu nehmen, weil Vektor immer Platz verschwendet. Ja? Vielleicht nicht wahnsinnig viel und vielleicht auch nicht wahnsinnig teuer bei den Operationen, weil im Schnitt sind sie ja noch fast genauso billig. Ja? Aber es ist schon ein Unterschied einfach. Und deswegen ist die ganze Übung soll Ihnen ja nur zeigen, dass es Datenstrukturen verschiedener Art gibt und für alle Dinge verschiedene Möglichkeiten. Ja? Es ist intuitiv ja klar, was Sie nehmen eigentlich. Okay? Ist es jetzt ein bisschen... Wir können es dann nachher nochmal diskutieren. Ja, also wer es noch mystisch findet, kommt einfach nachher, dann denke ich mir noch ein paar Beispiele aus. Bitte?
Ich definiere ja die Last-Fill-Index jetzt als E und dann gehe ich eins weiter, aber dann ist ja die Last-Fill-Index wieder 0 praktisch, oder?
Also hier war der Einwand, wenn ich hier zum Beispiel, wo habe ich es? Hier diese Zeile meinen Sie, ja? Das setze ich also eine Referenz in dem Kästchen, ja, auf eine Referenz auf das neue Element E. Also E ist das neue Katzenfigürchen, ja? Aber dann ist ja Last Filled Index nicht 0. Warum sollte das 0 sein? Sondern Last Filled Index ist, sagen wir mal, 15. Das heißt, ich kann ins 16., also in das Element mit Index 15, Sie erinnern sich, wird von 0 an nummeriert. Also ins nächste kann ich das neue Katzenfigürchen reinmachen, muss dann aber, und das ist die letzte Zeile hier, buchhalterisch natürlich meine Buchhaltung, was ist das letzte befüllte Kästchen, wenn dann ein neues Katzenfigürchen reingekommen ist, um 1 erhöhen. Ja? Und das kann ich so lange machen, wie der Platz reicht. Wenn der Platz nicht mehr reicht, dann muss ich agieren. Aber ist noch nicht überzeugend, oder?
Nee, also dieser internal Array Last Filled Index ist gleich E, heißt nicht, dass der Last Filled Index da schon E ist, sondern ich führe ja jetzt einfach E hinter das Array. Oder
wie? Ja, Sie müssen unterscheiden. Also Last Filled Index ist nicht das internal Array selbst. Das ist ja ein Unterschied. Das internal Array ist der Setzkasten und Last Filled Index ist einfach nur eine Zahl, welcher Index in dem Setzkasten der letztbefüllte ist. Ja? Und dann muss ich ja immer noch hingehen und sagen, ich setze nicht das Katzenfigürchen auf die Zahl, sondern ich setze das Katzenfigürchen in das Kästchen, was mit der Zahl nummeriert ist. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Setzkasten und dem Last-Filled-Index. Okay? Wir können es nachher nochmal diskutieren. Ja? Also alle, die es komisch finden, sind herzlich eingeladen für mehr schwachsinnige Beispiele nach der Vorlesung. Okay? Gut. Jetzt eine gänzlich andere Idee. Ja, nehmen wir mal an, Ihnen behagt es mit den Arrays nicht. Ja, dann sage ich Ihnen ja, dann machen Sie sogenannte doppelt verkettete Listen. Ja? Und wie sehen die aus? Na, die sehen so aus wie das, was auf der Folie ist. Das heißt, wir geben die Idee von den Kästchen eigentlich nicht auf. Nur statt sie in so einen hölzernen Setzkasten aneinander zu packen, können wir praktisch die Kästchen überall im Raum verteilen. Sie müssen nur, um die lineare Ordnung herzustellen, von jedem Kästchen auf den Nachfolger zeigen und von jedem Kästchen auch auf den Vorgänger zeigen. Ja? Egal, wo die jetzt sind, die Kästchen. Das können wir uns auch wieder mit so Referenzen, mit Telefonnummern realisiert vorstellen. Ja? Das heißt, diese blauen Dinger, das sind Objekte im Grunde genommen. Und diese Objekte haben wiederum zum Beispiel drei Attributes. Und das erste Attribute ist eine Referenz auf das Objekt, was den eigentlichen Inhalt darstellt. Also eine Referenz auf ein Katzenfigürchen zum Beispiel. Und die beiden anderen Attributes sind Referenzen auf Kästchen. Okay, nämlich Nachfolger und Vorgänger. Und dann entsteht genau so eine Struktur, wie sie hier abgebildet ist. Der einzige Twist ist, dass der Nachfolger des letzten Elements das erste ist. Das heißt, wir haben so eine zyklische Struktur. Das hat gewisse Vorteile, um die Algorithmen elegant formulieren zu können. Und der Vorgänger des ersten ist das letzte. Ja? Was ist der Vorteil an diesem Zirkelschluss? Ich muss nicht ständig beim Durchlaufen zum Beispiel fragen, bin ich schon am Ende? Ja? Sondern das geht immer alles smooth durch. Was ich stattdessen mir überlege ist, um den Anfang zu markieren, brauche ich idealerweise so ein Dummy-Element. Das ist also praktisch was, egal wie wirr die Dinger im Raum verteilt sind, ich weiß, eins hat als Inhalt eine Referenz auf Dummy und das ist der Anfang. Das hat ein paar Vorteile, wie wir gleich noch sehen werden. Das heißt, eine leere Liste sieht so aus. Das ist eine leere Liste. Die hat schon ein Kästchen und da ist ein Dummy-Element drin. Okay. Was könnte der Vorteil von so einer Struktur sein? Ich meine, es ist ja alles so ein bisschen kompliziert und Kästchen und Hinweise und lalalala. Was ist der Vorteil, ja?
Ich kann sie speichern, wo ich will quasi. Also ich muss nicht so und so viele Kästchen hintereinander frei haben.
Ja, aber wir haben ja gesehen, also Antwort war, ich kann es speichern, wo ich will. Das kann aber Fluch und Segen sein. Siehe Paging. Das heißt, es kann auch sehr viel Wirrheit zur Folge haben.
Aber ich spare mir das Kopieren und wieder woanders einfügen, weil es ja unendlich ist.
Glaube ich, sehr kluge Antwort, vielleicht ein bisschen missverständlich. Also die Antwort war, ich spare mir das Kopieren. Bei was spare ich mir das Kopieren?
Ja, also bei dem Vektor, da muss ich ja das Ganze, was ich in meinem Vektor drin habe, wenn der nicht mehr lang genug ist, nehmen und in was anderes reinkopieren.
Richtig, ja.
Vektor, spare ich mir da.
Ich spare es mir beim Einfügen. Ja, richtig. Und das ist genau der Witz. Ich kann in diese Dinger, kann ich einfügen irgendwo in der Mitte. Der einzige Witz ist, ich muss praktisch die beiden Sachen hier auftrennen, ein blaues Kästchen reinschieben und richtig wieder zusammenstecken. Ja? Das heißt, ich kann auch ganze Listen einfügen. Ich kann alles Mögliche damit machen. Es ist ziemlich cool eigentlich. Ja? Was könnten Sie sich denn vorstellen, was nicht so cool ist, an dieser Art Sequenzen zu realisieren? Bitte sehr.
Vielleicht findet man halt keine Referenz mehr auf das Kästchen später, weil das dann schon überschrieben mehr oder weniger ist.
Ich glaube, da steckt auch viel Weisheit drin, ist aber auch missverständlich. Also die Antwort war, man findet Kästchen nicht mehr so leicht wieder, jetzt mal so grob. Ich hoffe, Sie fühlen sich nicht missverstanden. Ja? Ich formuliere es ein bisschen anders. Man hat keinen direkten Zugriff per Index. Ja, wenn ich das 19. Kästchen aufsuchen will, bleibt mir nichts anderes übrig, als beim ersten anzufangen und 19 Mal nach rechts zu gehen. Ja, das ist ja bei Arrays gerade super, weil die waren so hintereinander gepackt, da konnte ich einfach, wenn die Tante mit der Katze kam, konnte ich direkt zum richtigen Kästchen Figürchen reinschmeißen und fertig. Ja, hier muss ich halt, ich weiß ja nicht, wo die Dinger sind, muss beim ersten anfangen, zum zweiten gehen, dann weiter zum dritten und dann wieder zum vierten, so lange, bis ich beim 19. angekommen bin. Das heißt, Wie wir sehen, ist die Story manche Sachen haben halt so ihren Preis. Ich kann einfügen, ohne jemals reallocate aufrufen zu müssen. Der Preis ist aber, ich habe für den Indexoperator jetzt nicht mehr konstante Komplexität, sondern O von was? Für diesen Dir, ich will das 19. Kästchen haben. Habe ich, wenn insgesamt n Dinger drin sind, habe ich welche Komplexität? Worst Case, Zeitkomplexität. Mit O formuliert. Kurz nachdenken. Irgendeiner eine Idee? Ja? Ja? Ich glaube, das Richtige will raus. Das Richtige will raus.
Was war die Frage?
Okay. Die Frage war, wenn ich den Indexoperator realisieren will auf dieser Art von Sequenzimplementierung, ja, dann hat der nicht mehr eine Worst-Case-Zeitkomplexität von O von 1, sondern O von, da oben, O von N. Völlig korrekt. Ja? Das heißt, auch wenn ich im Mittel nur n halbe durchlaufen muss, weil ich im Mittel muss ich ja die Hälfte der Liste durchgehen, bis ich was gefunden habe. Mal mehr, mal weniger. Ja? Aber O von n halbe, wie verhält sich O von n halbe zu O von n? Bitte sehr. Nee? Okay, sorry. Kein Problem, wir kommen gleich zurück. Wir kommen auch, da oben war auch noch eine Frage gewesen. Ja? O von n halbe ist dasselbe wie O von n. O von n halbe ist die Menge aller Funktionen, die asymptotisch wesentlich höchstens so schnell wachsen wie n halbe. Und das ist die gleiche, identische Menge wie die Funktionen, die asymptotisch wesentlich so schnell wachsen wie n. Weil der Faktor von halb spielt ja eh keine Rolle bei O. Ja? Also ist es völlig schieden Didi, ob ich im Mittel die Hälfte der Liste, drei Viertel oder die ganze Liste durchlaufen muss. So, Fragen, Zweifel.
Ich verstehe noch nicht so ganz. Das obere, also ja. Das ganze Schema, das obere.
Ja.
Das sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Listen, die da drin sind, oder?
Nee, es sind nicht zwei unterschiedliche Listen. Es ist eine Liste von Dingen E0 bis EN-1. Das sind N Stück. Und die sind alle in diesen Kästchen wieder untergebracht, in den blauen. Das heißt, dieses kleine E1 ist eine Referenz auf ein Objekt vom Typ Fahrrad, was wir E1 nennen zum Beispiel. Ja? Ist nur ein Symbol für diese Referenz. Und die steckt jetzt in diesem blauen Kästchen. Das blaue Kästchen ist wieder ein Objekt und es hat drei Attributes. Ein Subkästchen für diese Referenz, ein weiteres Subkästchen für die Referenz aufs nächste und ein weiteres Kästchen auf die Referenz fürs vorhergehende. Und das Ganze bildet eine Liste, eine Sequenz praktisch. Also Liste ist so ein bisschen ambig. Hier war noch eine Frage. Also die Frage hier war, ist das Ganze mit dem Index, müssten wir das jetzt nicht noch zusätzlich um eins verschieben wegen des Dummy-Elements? Und die Antwort ist, das Dummy-Element zählt nicht dazu. Das haben wir zwar, aber das nehmen wir nicht in die Index-Berechnung mit rein. Wir zählen wie üblich bei Null los. Ja? Also das bleibt genauso. So, jetzt schauen wir uns mal ein paar Operationen an, vielleicht wird's dann klar. Vielleicht. Ah, bitte sehr, ja? Nee, macht keinen Sinn. Nicht, also die Frage war, gibt es öfter als doppelt verkettete Listen? Jedenfalls nicht für Sequenzen, weil Sequenzen sind ja nur linear angeordnet und ein Wesen der linearen Anordnung ist, dass zu jedem Element genau ein Nachfolger und ein Vorgänger existiert. Selbstverständlich gibt es diese Art von Dingen mit mehr Ausgangspfeilchen. Das Ding ist aber dann im allgemeinsten Fall ein Graph oder ein Baum, aber keine Sequenz mehr. Ja? Das heißt für Sequenz, es gibt aber, und das ist auch noch interessant, es gibt auch einfach verkettete Listen. Damit kann man natürlich den gleichen Kram auch implementieren. Nur der große Nachteil ist, ich kann nur in eine Richtung gehen, nicht aber in die andere. Deswegen ist doppelt verkettete Listen ist eigentlich das der übliche Fall. Ja? Gut, haben wir also schon geklärt. Vorteile, einfügen, löschen, erweitern ist ganz einfach. Wir brauchen kein Reallocate, ja? Weil wir halt nicht in diesen kompakten Holzkästchen-Setzdingern leben, sondern in einer Welt, wo wir Bierkästen verteilen können, wie wir wollen, oder andere Kästchen. Ja? Und Nachteile eben kein Speicherindex und zu Ihrer Bemerkung noch, die Elemente sind halt auch über den Speicher verteilt, weil sie typischerweise nicht zur gleichen Zeit bereitgestellt werden, sondern die Liste, die wächst und schrumpft ja. Und das heißt, diese einzelnen Kästchen, das einzelne blaue Zeugs, das wird ja zu ganz unterschiedlichen Zeiten erzeugt. Das heißt, die stehen auch wirklich überall verstreut im Speicher. Und das ist halt ein Nachteil wegen der Lokalität. Ja, das Speichermanagement wird dann entsprechend schwieriger. Und so eine Struktur ist deswegen auch langsamer. So, wie sieht es jetzt in Java aus, diese ganze Kästchengeschichte? Na, zum Beispiel so wie hier. Ich habe diese Klasse Item, das ist praktisch so ein Ding. Ja. Das ist parametrisiert mit einem Element-Type. Das ist der Typ von den Es, die hier drin stehen. Das ist auch schon der erste Slot, erste Attribut, zweite Attribut, drittes Attribut. Ja. So ist das in Java gemacht. Ja. Und eine Liste ist halt einfach ein solches Item, mit diesem Dummy-Element. Das kann man mal als H bezeichnen. H für Head. Ja? Das heißt, das ist eine leere Liste. Es ist aber auch, eine befüllte Liste würde auch nicht anders aussehen, denn diesen Anker, dieses Head-Element, habe ich ja immer. Ja? Das heißt, auch eine befüllte Liste, da hängen dann einfach hier an Head über Pref und Next noch weitere Sachen dran. Okay? Das heißt, die Liste ist im Prinzip das und was jetzt hier unten nur noch käme, sind bestimmte Methoden. Und was können das für Methoden sein? Betrachten wir mal eine stellvertretende Methode relativ ausführlich. Und das ist die Methode Splice. Ja? Kennt man vielleicht aus der Genetik, da gibt es sowas auch. Ja? Und hier ist es im Grunde genommen exakt dasselbe. Bitte sehr. Schauen wir es nach. So. Ganz typische. Ach, Queues. Ja. Sorry. Nein. Stack heißt ja Stapel. Ja. Und Queue ist Englisch für Warteschlange. Are you standing in line? Yes, the queue is very long. I don't expect to be served by tonight, right? Queue, Schlange. So, und das ist eben auch ganz interessant, weil Sie sehen ja schon, wie kann ich mit so einem Ding so einen Stapel realisieren? Ein Stapel hat ja ein diskretes Einfügeende, das ist einfach das Ende der Liste. Ja? Und da können Sie alles ranpacken, also Push und Pop sind damit ganz einfach zu realisieren. Eine Queue auch. Der einzige Unterschied ist, ich erlaube halt auch Einfügen am Anfang. Ja, das ist es schon. Also, Sie können praktisch Ihren Supermarkt mit dem Ding betreiben, wenn Sie so wollen. So. Also, wir wollen uns anschauen die Methode Splice. Ja, was macht die? Betrachten wir mal den Mittelteil. Ja, die Methode Splice nimmt einen Teil der Sequenz hier von den Elementen. Und das ist jetzt interessant, was meinen wir jetzt mit A? Formal korrekt meinen wir das ganze Item, das ganze Kästchen. Und das Kästchen hat ja als erstes Attribut eine Referenz auf den eigentlichen Inhalt. Ja? Wir unterscheiden da jetzt aber manchmal nicht so ganz streng zwischen dem Item und dem eigentlichen Inhalt. Ja? Das nur für die ganz exakte. Ja? Das heißt also, was macht Splice? Splice nimmt die Subliste, die von A bis B geht, und fügt sie hinter dem Element T an. Ja? Das ist also, wie gesagt, wenn Sie irgend so RNA-Zeugs machen, das ist im Prinzip genau dasselbe. Also RNA ist eine Sequenz, ja? Und die möglichen Elemente sind
die Basen.
Die Basen, genau, richtig. So, das ist also das ist genau dasselbe. Ja? Und in der RNA haben Sie auch eine Base und da gibt es genau eine nächste und eine vorne dran. Und Sie können natürlich jetzt eine Base, was weiß ich, Guanin N durch Cytosin ersetzen. Ja? Oder Sie können irgendwie mit irgendeinem Protein was ausschneiden und wo ganz anders hinpacken. Das ist ja Standard in der Molekularbiologie, wie auch immer. Ja? Und das ist das, was Splice macht. Das heißt, Splice hat ist eine Methode und die hat drei Parameter, alle vom Referenztyp. Und der Typ ist Item parametrisiert mit Element Type. Ja? A, B und T. Ja? Vorher sieht die Liste so aus, hinterher sieht sie so aus. Und natürlich, A, B muss eine Teilsequenz sein, B nicht vor A und T darf auch nicht in der zu verschiebenden Sequenz selber sein, sonst ist das Ganze logisch nicht erfüllt. Ja? Jetzt wollen wir mal anschauen, wie Splice realisiert ist, damit Sie sehen, wie man mit diesen verketteten Listen umgeht. Splice ist so realisiert. Ja? Erstmal, bevor wir die einzelnen Zeilen durchgehen, oben rechts steht schon da, was ist die Worst-Case-Time-Komplexität oder Laufzeitkomplexität von Splice. Naja, Sie sehen es schon an der Implementierung. Das Einzige, was wir tun müssen, ist geeignet ein paar Hinweise, ein paar Referenzen umhängen. Und es gibt ja, die Dinger sind eh im Raum sozusagen verteilt. Ja? Sie müssen nur ein paar Stecker umhängen, dann haben Sie die Liste schon verschoben. Okay? Das heißt, wenn wir mal nachzählen, sind es 8 Operationen, mithilfe derer diese, neun Operationen, mithilfe derer diese Splice-Methode implementiert ist. Okay? Die hat keinen Rückgabewert, das heißt, sie operiert über Seiteneffekte. Ja? Kann, wie gesagt, schlecht sein, kann aber auch gut sein, je nachdem, was man halt macht. So. Und es gibt natürlich zwei Sachen, die wir tun müssen. Wir müssen erstmal diese Teilsequenz A, B, die müssen wir aus der ursprünglichen rausschneiden. Das ist mal ein Aufwand. Und der zweite Aufwand, wir müssen sie hinter T wieder einfügen. Okay? Und was wir dazu brauchen, sind halt Referenzen auf das Item, wo A drin ist. Das haben wir jetzt auch mal mit A bezeichnet. Referenzen auf das Item, wo B drin ist, mit B bezeichnet. Referenz auf das Item, wo T drin ist, mit T bezeichnet. Ja? Na, jetzt gehen wir erstmal los. Ja? Also das Erste, was wir machen, ist, wir schauen, was ist der Vorgänger von A. Ja? Und diesen Vorgänger von A, den merken wir uns in AP. Ja? Das heißt, wir kopieren einfach diese Referenz nochmal. Ja? Das ist das, was die erste Zeile macht. Und die zweite Zeile ist, wir schauen uns an, was ist der Nachfolger von B und merken uns das in einem weiteren, in einer weiteren Variable BN für BNext. Ja? Das heißt, wir haben jetzt hier AP erhalten und BN erhalten. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, um die Sache auszuschneiden, ist, den Vorgänger von A, das ist AP, ja, da diesen Pfeil sozusagen, den muss ich umhängen und auf BN setzen. Sowas. Ja? Dann habe ich schon mal die Hälfte des Ausschneidens gemacht. Also nochmal, ich habe ja den Vorgänger von meinem A, das ist das A' und muss jetzt diesen Pfeil hier hin zeigen lassen. Dann ist die erste Hälfte vom Ausschneiden gemacht. Das ist genau diese Zeile. Und die nächste Zeile ist, ich muss mir den Vorgänger des Nachfolgers von B, das ist BNPREF, diesen Pfeil, den muss ich, Sie ahnen es schon, hier hin zeigen lassen. Hep. Das ist die nächste Geschichte. So, das heißt, wenn ich jetzt von A' zum nächsten gehe, dann bin ich direkt bei B'. Das heißt, in der Richtung habe ich dieses grüne Ding ausgeschnitten und in der Richtung habe ich das grüne Ding auch ausgeschnitten. Das heißt, das Einzige, was ich gemacht habe, ist, zwei Referenzen umgehängt, zweimal neu verkabelt, ja, dann ist die Sache schon rausgeschnitten. So. Und das alles, was ich noch tun muss, ist jetzt den grünen Burschi hinter T einfügen. Ja, was muss ich machen? Ich muss offensichtlich diesen Pfeil hier, der von T auf seinen Nachfolger zeigt, der muss irgendwann mal hier auf A zeigen. Ja, das ist das eine einfügen. Und der Vorgänger von T', der muss auf B zeigen. Dann habe ich es schon umgehängt. Ja, und das ist all das, was diese Geschichten hier machen. Also gehen wir nochmal durch. Das heißt, ich merke mir den Nachfolger von T in einer extra Variablen Tn. Dann beginne ich schon umzusetzen. B next muss jetzt dahin zeigen. Der Vorgänger von A muss dahin zeigen. Der Nachfolger von T wiederum auf A und der Vorgänger von Tn auf B. Ja? Und jetzt können Sie sagen, ach Gott, gleich. Das ist ja ein ganz schöner Spaghetti-Scheiß. Ja gut, Sie müssen es einfach nur richtig hinmalen. Ja? Also dasselbe Ding. Ja? Ich mache nichts. Ich habe bloß im Prinzip grafisch das jetzt hier hingezogen. Aber wo das jetzt steht, das Wo, das gibt's ja gar nicht. Wir haben ja gesagt, diese Kästchen sind überall verteilt. Und es ist... Sie können es, wenn Sie so wollen, so rum richtig hinschreiben, aber Sie müssen es nicht. Ja? So, Fragen. Irgendjemand, bitte sehr. Ja.
Ich verstehe den Sinn dahinter.
Den Sinn?
Ja, also wie mache ich das denn? Weil die Liste oder die Sequenz ist ja eigentlich nur da als Referenz auf einen bestimmten Typ, auf den ich dann zugreifen kann.
Ja.
Und wieso muss ich das dann einfach woanders einfügen? Also was habe ich dafür in Effekt?
Das erzähle ich Ihnen gleich. Also Das ist eine, also die Frage hier war, lieber Groh, das ist ja alles toll mit deinen Spaghettis und Umsetzen, wozu brauche ich das? Und die didaktisch wenig befriedigende Antwort erklärt der Onkel gleich. Ja? Hier waren noch Zweifel.
Ja, bloß eine Frage, wieso also in diesem Kontext immer sowohl der eine Pfeil als auch der andere Pfeil extra gesetzt werden müssen, weil wenn ist es nicht so, dass bei solchen Anordnungen immer, wenn BN AP next ist, das auch automatisch...
Nee, also hier war so ein bisschen die Frage, warum muss ich denn jetzt da diese ganze Buchhaltung Tröppchen für Tröppchen durchziehen? Ist es nicht automatisch klar, dass, wenn der Nachfolger der ist, dass dann der Vorgänger und so... Nee, wenn man es logisch bedenkt, der könnte alles Mögliche sein. Ja, ich muss schon Schritt für Schritt sagen, was ich wie ersetzen muss. Okay? Also nochmal drüber nachdenken. Jetzt kommen wir zu Ihrer Frage. Ja, wozu brauche ich diesen ganzen Mist? Ja, also erstmal hier eine Aufgabe. Ja, die können wir aber auch anschließend noch machen. Ja? Was können wir jetzt machen? Also erstmal gibt es eine Menge von Operationen, wo wir diese Splice noch nicht brauchen. Ja, also zum Beispiel, gib mir den Anfang der Liste. Ja, da muss ich ja einfach nur mein Head-Element zurückgeben. Das merke ich mir ja. Ja, ich muss mich fragen, ist die Liste leer? Na, sie ist dann leer, wenn sie so aussieht. Das heißt, vom Head aus das nächste ist wieder der Head selber. Ja, das heißt, is empty ist genau diese Bedingung. Oder wenn ich das erste Element haben will, das ist doch, da war hier Ihre Frage, das, was direkt nach head kommt. Also das ist head next. Und das letzte Element, und da erkennen Sie auch schon den Witz von dieser Konstruktion, ist der Vorgänger des heads, weil ich ja einfach hier direkt zum letzten komme. Ja. Jetzt, wenn ich irgendwas zum Beispiel verschieben will, ich will ein Element B von da, wo es ist, egal wo, hinter A verschieben. Ja? Und im Beispiel von Tante Frieda und den Kätzchen, keine Ahnung, das blaue Kätzchen geht Ihnen auf den Keks, Sie wollen, dass es nach dem Rosan ist, für welchen Zweck auch immer. Ja? Das ist zum Beispiel so eine Anwendung. Ja? Und das ist einfach nur ein Spezialfall, wo A und B von Splice gleich sind. Ja, es gibt noch andere Sachen, das steht zum Beispiel in dem Buch vom Herrn Mehlhorn. Das ist so eine Elementarmethode, mit der Sie alle anderen realisieren können im Grunde oder viele andere. Ja? Wenn wir jetzt im Bereich Genetik, ja, ups, da kann es ja viele Gründe geben, warum man jetzt eine Teilsequenz ausschneiden will. Vielleicht gibt es in der Genetik nicht allzu viele Gründe, sie dann im selben RNA-Ding hinter was anderes zu packen, aber vielleicht ja doch. Wem fällt irgendeine Anwendung ein? Bitte sehr. Transposons, whatever it is. Right? Ja. Es gibt übrigens auch einen Bereich in der Informatik, der die genetische Analogie noch weiter treibt, genetische Algorithmen. Ja. Da werden ganze Populationen von Lösungen parallel durch Transpositions und lokale Änderungen weiterentwickelt. Und da gibt es auch eine Fitnessfunktion. Das heißt, die fitteren Lösungen überleben, die anderen, ja. Genetische Algorithmen funktioniert auch einigermaßen. Jetzt war vielleicht ein bisschen unbefriedigend, okay? Aber sagen wir mal so, wir reden ja hier relativ allgemein über Datenstrukturen. Und die Take-Home-Message ist, leichte Verzweiflung, die Take-Home-Message ist, bei diesen verketteten Listen ist die coole Geschichte, dass man einfach nur umstöpseln muss, ja? Und ich habe Ihnen den ganzen Kram über die Sequenzen erzählt, um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, wie man eine abstrakte Idee, nämlich die Idee der Sequenz, auf drei verschiedene Arten umsetzen kann.
Hat es Einflüsse auf die Laufzeit und wie weit die einzelnen Kästen voneinander entfernt sind? Also macht es einen Unterschied, ob ich jetzt dazwischen 500 andere Kästchen habe oder springt es dann einfach zu denen, was ich haben möchte?
Also die Frage gebe ich gleich mal weiter. In Bezug auf die Laufzeit von, sagen wir mal, dem Indexoperator, macht es einen Unterschied, ob ich, wenn ich von einem Kästchen zu einem anderen gehen will, 500 Kästchen dazwischen habe oder nicht? Kann ich da auch springen?
Nein.
Nein, ich kann nicht springen. Das ist ja gerade der Witz von der Sequenz. Ja. Also die Sequenz zeichnet sich dadurch aus, dass ich, wenn ich irgendwo bin, nur immer eins weitergehen kann. Also in dieser Weise. Wenn ich springen will...
Ich meinte nicht, also in der Sequenz, weil die sind ja also in Computern, in einzelnen Feldern unterschiedlich angeordnet, weil das ja gerade das Ding, also ja, weil die nicht linear hintereinander sind.
Ja.
Muss ich dann die dazwischen sind, die nicht dazugehören, muss ich die ablaufen?
Nee. Weil die im Speicher wiederum... Sie haben ja die Referenz, ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo im Speicher dieses Kästchen hier drin stehen habe mit dem E0 drin und will zu diesem, ja, ist ja egal, wo das steht. Ich habe ja die direkte Adresse von dem Ding. Ich kann ja direkt zugreifen, weil der Speicher ist praktisch wie ein Array direkt adressierbar, ja. Das ist praktisch der Vorteil von der ganzen Geschichte. Ja, gut. So, das ist das, ja. Und jetzt eine Aufgabe, zum Beispiel Originalklausuraufgabe. Jetzt werden Sie sagen, ja, was soll das? Jetzt analysieren wir mal die Situation. Sie haben es schon gelesen, ja. Also Splice ist gegeben mit zwei Lücken zum Ausfüllen. So. Jetzt der empörte Studierende oder die empörte Studierende wird folgendes Reasoning machen. Du Idiot, wie soll ich mir denn diese ganzen kleinen Fummel-Umsteck-Operationen merken? Die will ich nicht auswendig lernen. Richtig? Das würde man sagen. Jetzt ich sage, wenn man das Prinzip verstanden hat, weiß man, was da reinkommt. Ja? Versuchen Sie sich's mal zu überlegen. Bitte sehr. BN-Pref ins obere, ja, und ins untere. BN-Next, andere Gebote. Bitte was? Philly. Ja, Philly. B next. Einfach nur B. Ins obere oder ins untere? Okay, gut. Also verschiedene Gebote, ja? Korrekt, exzellent. Haben Sie die Folien aufgeschlagen? Sie hat sich wirklich auf, also ja, wieso sind Sie so ein Skeptiker? Der Mann protestiert, die Frau hat die richtige Antwort gegeben. Ist doch kein Problem. Also, BN Next, ja, hat gestimmt. Und unten war halt B richtig. Ja, beziehungsweise BN Pref, sorry. Ja. Und jetzt, wie gesagt, nehmen Sie sich nochmal die Zeit, ohne nachzugucken daheim, und fragen Sie sich, was ist hier richtig? Und Sie werden sehen, mit 4-5 Minuten Nachdenken kommt man drauf. Vor allen Dingen habe ich in dieser Klausuraufgabe, glaube ich, dieses Bild hier zumindest mal in irgendeiner Weise auch noch hingemalt gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja? Wenn ich es nicht hingemalt habe, malen Sie sich's hin. Sie wissen ja im Prinzip, wie diese Struktur aussehen muss. Gibt's kein Vertun. Ja? Eine praktische Anwendung. Ja, eben zum Beispiel zur Realisierung von Stacks. Jetzt können Sie sagen, wozu brauche ich Stacks? Ein Zalando-Beispiel. Also ich habe ja schon gesagt, die Oma mit ihren Zeitschriften stapeln. Nee, ein ganz konkretes Beispiel ist zum Beispiel für rekursive Aufrufe. Ja? Wir werden das in der übernächsten Stunde noch kriegen, wie Rekursion funktioniert. Ja? Und um Rekursion auflösen zu können, braucht man solche Stapel. Jetzt können Sie sagen, ja, Rekursion, ja, komm, Gro, was, ich will ein praktisches Beispiel. Noch ein praktischeres Beispiel. Wir haben doch über prozedurale Programmierung geredet. Ja? Das heißt, Sie haben Objekte oder Klassen und die haben lauter Methoden und die rufen sich gegenseitig auf. Ja? Jetzt frage ich Sie, wie behalten Sie in diesem Wirrwarr denn den Überblick? Ich habe ja den Verlauf, aber wo speichere ich den Verlauf und wie speichere ich ihn? Richtig, in einem Stack, ja? Weil ich bin ja, sagen wir mal, nehmen wir mal an, ich habe drei Methoden, ja? Und die erste läuft bis zur Hälfte der Anweisung, dann ruft sie die zweite auf. Die zweite läuft auch bis zur Hälfte und ruft dann die dritte auf. Das heißt, wenn ich mit der dritten fertig bin, habe ich immer noch zwei, die halb fertig sind. Und diesen halbfertigen Zustand, das heißt die Werte der lokalen Variablen, wo bin ich, wo springe ich wieder zurück, das ist ein Informationspaket und das lege ich alles auf so einen Stapel. Ja? Weil das ist doch dasselbe, was Ihnen widerfährt. Nehmen wir mal an, Sie sitzen am Schreibtisch und lernen OC. Ja? Und dann kommt die Oma rein und sagt, ich habe Kaiserschmarrn gemacht. Was passiert? Sie unterbrechen die Abarbeitung von OC, gehen an den Tisch, essen den Kaiserschmarrn. Ja, und dann gehen Sie wieder zurück. Sie wissen aber noch, Sie haben sich ja gemerkt, wo Sie waren. Das heißt, im Geiste haben Sie so ein Informationspaket geschnürt. Nehmen wir mal an, Sie werden beim Kaiserschmarrnessen unterbrochen von der Freundin, die sagt, du musst jetzt sofort kommen, da sitzt eine Spinne, die musst du töten. Ja? Also Kaiserschmarrnessen unterbrechen, hingehen, platsch, fertig. Ja? Und dann haben Sie aber schon zwei Sachen auf dem Stapel, nämlich OC unten und Kaiserschmarrnessen obendrauf. Und wenn Sie jetzt 100 Methoden haben, die halb abgearbeitet sind, dann hat der Stapel halt 100 Informationspakete. Ja? Das heißt, das ist eine ganz praktische Anwendung. Und das ist übrigens auch, wenn Sie wollten mit Zalando ein Beispiel, ja? Nee, okay, passt. Ich hätte es auch noch mit Zalando hätte ich es auch noch gemacht. Aber okay, gut, ja? Es ist, ich gebe es Ihnen zu, diese Geschichten sind jetzt hier eben nicht sofort praktisch. Das ist ein theoretischer Teil. Aber ich habe ihn ja ausgewählt aus gutem Grunde, weil ich glaube zu wissen, sagen wir mal so, was man braucht beim Programmieren. Das wäre jetzt so die uns wäre vielleicht nicht so motivierende Geschichte. Also, das ist Splice. Ja? Hep, 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 hep. Fertig. Ja? Überlegen Sie sich mal zu Hause, versuchen Sie mal die Aufgabe zu machen, ohne nachzugucken. So, schön. Jo, okay. Löschen und einfügen ist insofern relativ simpel, als dass wir einfach nur das neue Element geeignet reinpacken müssen und richtig zusammenstöpseln. Ich denke, das ist relativ einsichtig, wie es geht. Was ist das jetzt mit dieser Free-List? Ja? Nehmen wir mal an, wir wollten was entfernen. Ja? Und kehren wir wieder mal zu unserem Holzkästchen-Beispiel zurück. Also, Sie haben 15 leere Kästchen oder 15 Kästchen, wo Katzenfigürchen drin sind. Ja? Jetzt gefällt Ihnen das 13. Katzenfigürchen nicht. Dann nehmen Sie das Kästchen, schmeißen das Kätzchen weg, nehmen das Kästchen, zertrümmern es und haben einen Haufen Holz. Ja? Jetzt kommt aber Tante Frieda nächsten Mittwoch wieder zu Besuch. Also müssen Sie sich erstmal wieder ein Kästchen zimmern, das an die richtige Stelle einhängen, Kätzchen reintun, zusammenstecken. Ja? Das heißt, wenn man was löscht, und das weiß jeder aus dem IKEA-Alltag, ja, wenn man die komischen Kästen hat und man hat halt nichts für rein, dann schmeißt man den Kasten nicht weg. Sondern den Kasten stapelt man irgendwo im Keller und wenn man dann wieder was hat, holt man einen Kasten raus und tut wieder Klimbim rein. Ja. Das heißt, diese Free-List ist nichts anderes als eine Liste von leeren Kästchen oder Kästchen, die man nicht mehr gebraucht hat und die hängen wir einfach aneinander. Und wenn wir was brauchen, dann erzeugen wir es nicht neu mit New, sondern holen es von der Free-List. Ja? Das heißt, insofern ist Remove einfach, nimm das Element, ja, und packe es in die Free-List, ja, statt es zu zertrümmern quasi. Ja? Pop Front, Pop Back, das sind alles Operationen, die dann auch relativ einfach sind. Und das Schöne ist, alle diese Operationen haben konstante Laufzeit. Das ist nice. Wir haben aber gesehen, Nachteil ist eben das Finden von Elementen. Da müssen wir linear durchlaufen. Okay? Also, ich habe zum Beispiel die Anforderung und sage, ich will das Element finden, was nach dem Element X kommt. Ja? Wie mache ich das? Ja klar, ich muss bis X durchlaufen und nehme dann das nächste. Ja? Aber das hat eine Laufzeit von O von N, weil ich hier, solange mein gefundenes Element noch nicht X ist, gehe eins weiter. Ja? Und der Witz, den ich hier mache, ist, dass ich sozusagen ein Dummy-Element hier als Wächter, als sogenanntes Sentinel verwende. Ja? Das heißt, ich speichere mir erstmal in meinen Head das zu suchende Ding und dann kann ich diese Wildschleife in dieser simplen Weise formulieren. Das heißt, ich muss nicht nach jedem Schritt abfragen, bin ich schon am Ende, sondern ich weiß, ich werde das Element auf jeden Fall finden. Ja? Doch, macht schon Sinn. Ich werde das Element auf jeden Fall finden und wenn es beim Head ist. Das heißt, wenn ich einmal durch bin, schwupp, bin ich ja wieder beim Head. Das heißt, ich finde es auf jeden Fall. Wenn ich es gefunden habe, ja, kann ich dann, wenn ich beim Head angekommen bin, den Inhalt vom Head dann wieder auf Dummy setzen und retourniere dann das From. Derjenige, der diese Methode angewandt hat, kriegt zwei verschiedene Fälle. Entweder er kriegt sozusagen ein normales Element mit einem normalen Inhalt, dann ist es das, wonach er gesucht hat, oder er kriegt meinen Head zurück. Das heißt, er muss einmal so ein If aufrufen. Wenn das, was ich zurückkriege, das If ist, dann war das Element offensichtlich, wenn das, was ich zurückkriege, das Head ist, dann war es offensichtlich nicht drin. Wenn es nicht das Head ist, dann kann ich weitermachen, dann habe ich es gefunden. Oder das Nachfolgeding. Ja? Das anstelle des If 100-mal zu machen, macht derjenige, der es aufruft, das If einmal. Das ist viel effizienter. Ja? Und deswegen kann man das hier zum Beispiel so machen. Wie gesagt, der Nachteil ist, ich habe eine Laufzeit von n. In einem dynamischen Array, was habe ich da für eine Laufzeit von find next mit element type x? 1. Warum? Ja. Weil ich es nur einmal aufrufe. Nee, das stimmt nicht ganz. Wenn ich nach einem bestimmten Inhalt suche, wenn ich nach einem bestimmten Inhalt suche, dann muss ich ja auch in dem Array, wo die Kästchen aneinander gepappt sind, jedes anschauen. Ja, ich suche das goldene Philipp-Pferd. Ah, nicht da. Ah, nicht da. Ah, nicht da. Ja? Oder ich suche das Element nach dem goldenen Philipp-Pferd. Wenn ich vorher wüsste, dass das goldene Philipp-Pferd an Position 317 ist, ja, das ist einfach, dann gebe ich das zurück, was an 318 ist. Dann habe ich O von 1. Wenn ich nach einem bestimmten Element suche oder dem Nachfolger davon, dann muss ich auch bei Arrays alles durchwühlen. Ich habe aber trotzdem den Index-Operator, der ist auch bei diesen verketteten Listen, ist auch O von N, wobei er bei normalen Arrays O von 1 ist. Ja? Noch ein paar Elemente hier. Insert after. Ja? Warum es nicht O von 1 ist? Okay. Warum es beim dynamischen Array auch O von N ist? Ja. Also die Erklärung war ja das folgende. Was beim dynamischen Array und beim statischen Array anders als bei dieser Liste einfach ist, ist ein beliebiges Element zuzugreifen, und zwar über den Index. Das heißt, ich kann an das 23. Kästchen einfach hingehen. Ja? Nur, wie gesagt, ich will das, was in dem Kästchen nach dem Kästchen mit dem blauen Katzenfigürchen ist. Ja, wenn ich den Index von dem Kästchen mit dem blauen Katzenfigürchen kennen würde, dann wäre es einfach. Dann wäre es O von 1. Aber ich muss ja erst mal schauen, wo ist es drin. Und da muss ich auch erst mal durchnudeln. Okay? Gut. Zurück. Andere Methoden, die man hier machen kann, zum Beispiel, ich kann etwas nach einem bestimmten Element einfügen. Ja? Und zwar kann ich, ja, ich sollte es sagen, ich kann etwas einfügen mit einem Element-Type Ding X und das kann ich nach dem Kästchen A einfügen. Das heißt, ich muss ein neues Kästchen machen und dann da mein X reinpacken und hier die Stecker richtig stecken. Ja? Mit der FreeList kann ich aber das Ganze noch ein bisschen leichter haben, weil wir haben gesagt, die FreeList sind einfach leere Kästchen, die noch nicht gebraucht wurden oder die mal gelöscht worden sind, also alles Mögliche. Dann nehme ich, also ich check erstmal, ob in der FreeList eins drin ist. Wenn keins drin ist, muss ich eins in die FreeList reinmachen, logisch, ja, habe ich halt keine Kästchen mehr. Und dann ist dieses Ding, was ich dann kriege, ist das erste Element der FreeList. Und hinter dieses Ding muss ich mein A reinpacken und muss in den Slot dann einfach mein X reinpacken. Kann dann noch, wenn ich Lust habe, mein B zurückgeben. Ich kann das ganze Ding aber auch über Seiteneffekte machen und hier Void als Rückgabewert machen. Das ist also diese letzte Zeile brauche ich nicht unbedingt. Das ist sozusagen einfach nur Convenience für Leute, die meine Methode aufrufen. Ja? Und Insert Before, sehen Sie, können Sie jetzt ganz elegant mit Insert After machen. Ich muss nur Insert After aufrufen mit b.pref. Das ist also jetzt auch nicht weiter schlimm. Ja? Push Front, Insert After Head, Push Back, Insert After Last. Und Sie sehen, diese Dinge, die bauen alle aufeinander auf. Ja? Das heißt, wenn ich so ein paar Grundsachen habe, dann kann ich die anderen mit einer Zeile implementieren. Und das ist wiederum Abstraktion. Ja? Das heißt, Sie verwenden im modernen Leben ständig Abstraktionen und die Abstraktionen bauen auch aufeinander auf. Ja? Das ist das, was Informatik stark macht. Man muss nicht alles von Hand neu machen. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendein Experiment mit RNA machen, Sie brauchen halt ein passendes Stück, dann bestellen Sie sich das ja bei einer Firma. Sie sagen halt, das ist die Sequenz, stellt sie für mich her und dann schicken die Ihnen irgendein komisches Eppendorf und dann müssen Sie nur noch machen, ja, im Idealfall, ja. Man könnte natürlich auch von ihnen verlangen, das Ding selber zu synthetisieren. Ist halt viel mehr Arbeit. Ist einfach eine Abstraktionsfrage. Abstrakte Services. Okay? Gut. Noch Fragen? Unklarheiten? Unsicherheiten? Zweifel? Bitte sehr. Lauter bitte. Gut, also wir fragen uns, warum setzen wir hier an der Stelle h.e gleich x? Ja? Oder anders gesagt, was ist die Alternative, das nicht zu tun? Wenn ich diese Zeile weglasse, funktioniert die Sache ja im Grunde genommen auch. Ja? Ich gehe immer eins weiter, gucke, ob ich x schon gefunden habe, wenn nicht, gehe ich eins weiter. Ja? Ob jetzt head auf x gesetzt ist oder nicht, ist dafür eigentlich schieden didi, ist egal. Ja? So. Das Problem ist nur, wenn Sie immer weitergehen und das Element nicht finden, ja, irgendwann sind Sie ja mal am Ende der Liste. Ja? Und das heißt eigentlich, Sie können aber nicht wissen, wann Sie das Ende der Liste erreicht haben. Das heißt, Sie müssten eigentlich in dieser While-Schleife, die ja immer eins weitergeht, als zweite Anweisung immer noch reinschreiben, wenn ich das Ende der Liste erreicht habe, dann gib irgendwas zurück. Ja? Dann habe ich das Element nicht gefunden. So ist es aber elegant, weil Sie wissen, Sie finden das Element auf jeden Fall, weil Sie es ja in head reingeschrieben haben. Ja? Und der, der dann Ihre Rückgabe kriegt, der hat halt zwei Fälle, wie schon erklärt. Entweder er kriegt head, dann weiß er, das Element war gar nicht drin. Ja? Ja? Okay. From? Ach so. Ja. Das ist einfach noch, Sie können am Anfang anfangen oder irgendwo zu suchen. Ja? Das heißt, wenn Sie die Referenz auf ein Element in der Mitte haben und sagen, Sie wollen von da an lossuchen, ja, dann können Sie das auch machen. Wenn Sie from sozusagen nicht angeben würden, ja, also nehmen wir mal an, es gibt auch eine Variante, dieser eine überladene Variante ohne from, da wird halt von head angesucht, das ist der Normalfall. Ja? Aber wie Sie sehen, ist das völlig sozusagen völlig transparent im Grunde genommen. Also die überladene Methode müsste from mit head aufrufen, sagen wir mal so. Ja? Noch Fragen? Okay, gut. Dann weiter im Text. Hier ein schöner Vergleich, ja? Und zwar können wir nicht aufhören. Wir können leider nicht aufhören. Nein, doch. Aber wir müssen sogar aufhören. Wir müssen aufhören. Ja. Das ist aber ein wahres Argument. Wir müssen aufhören. Ich dachte, es geht bis 15:30. So ein Unsinn. Es geht ja nur bis 15. Alles klar. Wir sehen uns nächste Woche. Ja. Tschüssel. Viel Spaß. Bitte sehr.
Wegen diesem N und Last.
Ja, gut. Dann schauen wir es uns nochmal an. So, Sie sagen Stopp. Ich mach mal aus.